ist nicht sofort ersichtlich, welche politischen oder sozialen Gruppen, Kräfte oder Größen bestimmte Vorschläge, Maßnahmen und so weiter vertreten, sollte man stets die Frage stellen, wem nützt es? Ein Zitat von Lenin.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Disco. Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
Ja, herzlich willkommen hier bei Talking Disco. In dieser und in den nächsten Ausgaben geht es um den deutschen Imperialismus, den wir anhand von verschiedenen Beispielen darstellen möchten. Die Blutspur des deutschen Imperialismus, so lautete der Titel einer Tagung der Marx-Engels-Stiftung. Dazu hört ihr heute etwas zum Thema über den Boxeraufstand im Jahr 1900. Erhard Korn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat den Vortrag gehalten. Vorangestellt sei noch ein Zitat von Helmut von Moltke, einem deutschen Generaloberst, ebenfalls aus dem Jahr 1900. Zitat: Wenn wir ganz ehrlich sein wollen, so ist es Geldgier, die uns bewogen hat, den großen chinesischen Kuchen anzuschneiden. Wir wollen Geld verdienen, Eisenbahnen bauen, Bergwerke in Betrieb setzen, europäische Kultur bringen, das heißt mit einem Wort ausgedrückt, Geld verdienen. Klare Worte eines deutschen Generaloberst aus dem Jahre 1900, in dem auch der sogenannte Boxeraufstand stattgefunden hat. Kommen wir zum Vortrag. Wir wünschen informative Unterhaltung.
Warum ist dieser Boxerkrieg wichtig? Es war die erste multinationale Intervention in Asien, wo zum ersten Mal die Kolonialmächte mit zusammen aufgetreten sind. Und natürlich erfolgt diese Intervention, und du hast ja schon daran erinnert, dass es bestimmte Traditionen gibt, immer mit der Begründung, wir wollen den Humanismus verteidigen, wir wollen die europäischen Kulturgüter verteidigen etc. China ist damals regiert von der Qing-Dynastie. Die Qing-Dynastie war selber eine Fremdherrschaft über China. Das heißt, es sind Steppenvölker gewesen, die China erobert haben und als Fremdherrschaft beherrscht haben. Und deswegen war natürlich schon von der Herrschaftsstruktur diese Herrschaft sehr durchwachsen. Die Herrschaftsstruktur war selber in sich sehr brüchig geworden. Kaiser, der praktisch noch ein Kind war, den damaligen Kaiser, und die Kaiserwitwe Cixi, die damals die tatsächliche Macht in diesem China ausgeübt hat. Aber auch nicht direkt in China, dieses riesige China wurde regiert von Regionalherrschern, die eigentliche Macht und das eigentliche Militär hatten. China war 200 Jahre vorher noch die führende Macht weltweit, auch technologisch. Und hat im Laufe dieser Industrialisierung in Westeuropa diese frühere Rolle verloren, weil die chinesische Wirtschaft keine Dynamik entwickeln konnte, um ähnliche Produkte in der Technologie, in der Waffentechnologie zu entwickeln. Das heißt, als die Engländer eingegriffen haben, haben die Chinesen sich verteidigt mit Kanonen, die ungefähr auf dem Stand des 30-jährigen Kriegs bei uns in Westeuropa waren. Daraus folgt natürlich halt später auch die Schlussfolgerung der Chinesen, dass um sich zu behaupten gegen die Westmächte, dass man dann technologisch aufholen muss. Also es entwickelt sich dann im Zuge dieses Kolonialismus nicht bloß ein Zugriff von England auf China, sondern es entwickelt sich ein regelrechter Wettlauf um China, wie man damals gesagt hat. Wie haben diese Kolonialmächte Fuß gefasst in China? Da spielt die Mission eine ganz besonders üble Rolle. Die Missionare waren Vorboten des Kolonialismus, so kann man sagen. Sie haben die Gegend erkundigt, sie haben die Plätze erkundigt, sie haben den militärischen Imperialismus im Prinzip die Tür geöffnet. Die ersten, die das versucht haben, die in China ankamen, waren die Portugiesen übrigens. Das heißt, ganz schnell entstand ein Konflikt um diese Missionierung, der erstmal getragen wurde von wilden Gerüchten, aber dann auch tatsächlich angeheizt wurde durch die tatsächliche Politik der Missionare, die nämlich einen außerstaatlichen Status beantragt haben und dazu beigetragen haben, dass chinesische Christen sich außerhalb der chinesischen Gesellschaft stellen. Die chinesischen Dörfer waren Dörfer, die geprägt waren durch eine gemeinsame Ahnenreligion. Und diese Ahnenreligion wurde gepflegt im Dorftempel. Und außerhalb, die Christen durften sich nicht mehr in diesem Zusammenhang bewegen, haben sich damals damit außerhalb der Dorfgesellschaft bewegt, haben Grundstücke sich angeeignet, haben sogar in der heiligen Stadt der Chinesen, also der Geburtsstadt von Konfuzius, versucht, eine Bischofsstadt zu errichten, haben Kirchen errichtet und alles. Das hat massiv Konflikte hervorgerufen und so. Da kam es dann immer wieder zu Unruhen, zu Übergriffen auf Missionsstationen, die dann immer wieder, so zum Beispiel durch Frankreich, als Anlässe benutzt worden sind, um wieder im Sinne des Abendlandes zu intervenieren. Für Deutschland war der Bischof Anser war derjenige, der die Gegend in China erkundet hat und sich erkundet hat, wo denn in China für den deutschen Imperialismus ein geeigneter Platz, ein geeigneter Landeplatz wäre. Und so einen Landeplatz brauchte der deutsche Imperialismus erstens mal, um Zugang zum chinesischen Markt zu kriegen. Das war das Erste. Man brauchte einen eigenen Hafen. Und das Zweite, was man wollte, man brauchte einen Hafen, in dem man für die deutsche Flotte, die sich damals im ganzen Pazifik schon ausgebreitet hat und Inseln erobert hat, für diese Flotte brauchte man einen Hafen, wo Kohle gelagert wird. Es gab 1887 einen Juhe-Zwischenfall, bei dem zwei Missionare dieser Mission, also deutsche Missionare, überfallen wurden und erstochen wurden. Als Kaiser Wilhelm II. Von dieser Geschichte gehört hat, hat er gesagt, hurra, jetzt haben wir endlich einen Vorwand, in China militärisch vorzugehen. Und sofort, nachdem er das gehört hat, hat er seine Flotte in Bewegung gesetzt, um dort aktiv zu werden. Und er hat natürlich dazu geführt, dass Deutschland die große Planung, nämlich Deutschland einen Platz an der Sonne zu verschaffen, das ist ein Zitat des damaligen Reichskanzlers Bülow, dass man diesen Plan umsetzen kann. Der Anser hatte einen guten Liegeplatz ausgesucht, den hat man dann, dort hat man die Intervention vollzogen und dann hat man diese Gegend besetzt, eine Bucht, ein wunderbarer Hafen für Hochseeschiffe. Und darum hat man dann angefangen, eine deutsche Einflusssphäre aufzubauen, einen Stützpunkt für Handel und Marine, habe ich ja angedeutet. Dann Musterkolonie errichtet, natürlich mit allen Einrichtungen, denn Deutschland wollte ja als Vorbild darstellen, das ist ja auch so eine Kontinuität in der Geschichte, dass die Deutschen nicht bloß hinkommen und irgendwas kaputt machen, sondern man will ja auch deutsche Kultur beweisen. Man kam jetzt auf die Idee, dass man die Bodenschätze in China braucht, und zwar insbesondere die Kohle. Und dann haben die erkundigt, wo es dort in der Gegend Kohlevorkommen gibt und haben den Hafen von Tsingtao hier mit den Kohlegruben verbunden und eine Eisenbahn gebaut, die Shantung-Eisenbahn. Und dieser eine Baubar hat allerdings zu erheblichen Konflikten wieder geführt mit der chinesischen Bevölkerung. Erstens mal der Bau der Kohlengrube selber mit allem, was dazugehört. Und zweitens hat man diesen Bau der Eisenbahn recht rigoros durchgetrieben durch Gegenden, wo die Chinesen Friedhöfe hatten und ihre Ahnen begraben haben. Und hat zu Widerständen geführt. Diese Widerstände wurden durch die Kolonialverwaltung gebrochen. Man hat also einen Schutzkorps eingesetzt, die praktisch wie Jäger diese Bahnlinie und den Bau der Bahnlinie bewacht haben, erinnert ein bisschen so an USA und den Eisenbahnbau und die Indianer, ne? Hat dann Hunde eingesetzt und Chinesen dann ausgebildet, die sich dann auch verteidigen können. Und dieser Konflikt ist allerdings in dieser Shantung-Gegend eskaliert, sodass es eigentlich Widerstand aus zwei Richtungen gab. Erstens mal von der chinesischen, aus dem chinesischen Kaiserhaus und der Provinzverwaltung, die fürchtet haben, untergeordnet zu werden, und zweitens natürlich von der einfachen Bevölkerung, die sich aus unterschiedlichen Gründen gegen diesen Eisenbahnbau gewehrt haben. Einer der zentralen Punkte war natürlich vordergründig die Religion, aber in Wirklichkeit hat eine ganz andere Sache noch eine wichtige Rolle gespielt, nämlich das Transportwesen in China. Und das Transportwesen in China traditionell natürlich entweder über Tragetiere oder vor allem über die Flüsse funktioniert. Und die Flussschiffer wurden in dem Moment arbeitslos, in dem die Eisenbahnen gebaut wurden. Ja, nicht bloß da oben von denen, sondern die Engländer haben weiter unten und die Franzosen haben überall Eisenbahnen gebaut. Das heißt, die eh schon prekäre Situation in China ist durch den Eisenbahnbau, durch eine völlige Umkrempelung des Transportwesens nochmal verschärft worden. Also es gab eine riesige Welle von Not in China durch diese Umwälzungen. Der dritte Faktor, der übrigens eine Rolle gespielt hat, war die ökologische Frage, die auch schon wichtig war. Denn das massive Bevölkerungswachstum, das es Mitte des 19. Jahrhunderts in China gegeben hat, hat dazu geführt, dass Flächen bebaut wurden an Berghängen weiter oben und es Abschwemmungen gab dadurch. Und dadurch eine ökologische Katastrophe entstanden ist, weil die Flüsse, die genutzt wurden, als Wasserverbindungen verschlammt sind. Also es kommt eine ganze Menge zusammen, verarmter Staat, ökologische Krise, Arbeitslosigkeit, Transportwesen umgekippt, Hungersnot, 19 Millionen Tote zu der Zeit gerade in China, die verhungert sind. Und deswegen war erstens mal ein Potenzial gegen die Kolonialmächte vorhanden durch die arbeitslosen und verarmten Bauern, durch die arbeitslosen Fuhrleute etc. Und es war eine religiöse Bewegung da, die sich gegen diese Kolonisierung gewendet hat. Und das ist der Kern dieser sogenannten Boxerbewegung. Der Kern dieser Bewegung, dieser sogenannten Boxerbewegung, waren dörfliche Milizen, die teilweise also mit links nichts zu tun hatten. Also man darf sich nicht als Freiheitsbewegung vorstellen, sondern es waren eigentlich auch Milizen, die Eliten benutzt haben, um die Armen niederzuhalten. Die Yihekuan, die nannten sich dann Vereinigte Faustkämpfer für Gerechtigkeit, und daraus entsteht dann der Ausdruck Boxer, Boxerbewegung, ne? Der haben sie so übernommen. Und Milizen für Gerechtigkeit und Zusammenhang. Und diese Boxer richten ihre Kämpfe zunächst mal gegen die Missionare und gegen die Kirchen. Warum? Weil es kein anderes erreichbares Ziel überhaupt gab. Die einzigen Ausländer, die jetzt in der Fläche in China überhaupt präsent waren, waren die Kirchen und die Missionare. Motto dieser Boxerbewegung: unterstützt die King, tot den Ausländern. Die Boxerbewegung, hunderttausende Anhänger, nicht wirklich organisiert, suchen jetzt ein Ziel. Und das waren wir ja vorher in dieser Shantung-Region, wo die Deutschen agiert haben. Also die deutsche Besatzung ist mitten zentraler Auslöser. Und jetzt marschieren diese Boxer zum Teil aus dieser Shantung-Region Richtung Peking. Und etwa 200 oder 300.000 von diesen Boxern sickern nach Peking ein. Die Wachen können die nicht mehr aufhalten. Sie besetzen Peking, und in Peking kommt es jetzt zu Konflikten mit den europäischen Botschaften. Und der deutsche Botschafter, Ketteler heißt dieser Mann, der war ein großer Verächter dieser Boxer und hat von den Fenstern des Botschaftsgebäudes. Und er schießt dann von oben aus dem Botschaftsfenster auf diese Leute. Die Boxer fangen an, das Botschaftsviertel in Peking zu belagern, wo die ganzen europäischen Botschaften zu sind. Die Botschaften verschanzen sich, bauen eine Mauer außenrum, bauen Barrikaden außenrum. In Europa geht es Gerücht um, alle Botschaftsangehörigen wären ermordet worden. Und gleichzeitig kommen die europäischen Kriegsschiffe und beschießen die Forts. Und derjenige, der da natürlich da wieder ganz vorne dran ist, ist klar, ist Kaiser Wilhelm II., also diese von diesen Gerüchten hört, dann hält er seine berüchtigte Hunnenrede. In dieser Hunnenrede, ich habe links mal die schlimmsten Zeilen daraus abgebildet: kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferungen und Märchen gewaltig erscheinen lässt? So möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur Scheel anzusehen. Diese Rede hat natürlich auch dazu geführt, dass die deutschen Kolonialsoldaten, lauter Freiwillige übrigens, es kommt natürlich noch dazu, dass man die Chinesen nicht als Menschen angesehen hat, sondern als unreine Rasse, übrigens auch mit religiös begründet. Wilhelm gab dann die Losung aus, Peking muss rasiert werden. Als die Deutschen dort angekommen sind, hatten sie ein großes Problem, nämlich Peking war schon lange erobert. Aber Peking wurde von diesen Kulturnationen zum Plündern freigegeben. Es gab ein sogenanntes Volksfest des Plünderns. Man durfte alles klauen, was es in China, in Peking zu klauen gab. Und das hat man auch gemacht. Und als die Deutschen ankamen, war das meiste allerdings schon geplündert und sie mussten sich auf die Umgebung von Peking stürzen. Sie haben das Dörfer eingekesselt und einfach alle Einwohner niedergemacht und dann die Städte und Dörfer abgebrannt. Racheengel, und natürlich gab massenhaft Hinrichtungen dann. Die erste deutsche Maßnahme war die Exekution von Chinesen, die an ihren langen Zöpfen zusammengebunden wurden, sich eine Grube schaufeln mussten und dann in die Grube reingeschossen wurden. Also diese Erfindung, Menschen eine Grube graben zu lassen und sie dann reinzuschießen, die haben nicht die Nazis gemacht, sondern die ist damals schon praktiziert worden und später sicher auch noch. Diese Verbrechen, die damals begangen sind, die wurden natürlich in der bürgerlichen Presse nicht erwähnt. Für die bürgerliche Presse war das eine Kulturgeschichte, den Chinesen dort aufs Haupt zu schlagen. Und die Schlussfolgerungen in China natürlich, für China war das eine Phase der tiefsten Erniedrigung. Und die Schlussfolgerung von China, die man heute noch spüren kann, ist natürlich, dass China nie wieder in diese Phase der Erniedrigung zurückfallen will. Und wenn man heute die Stellungnahmen liest, dann, wenn zum Beispiel deutsche Schiffe wie die Baden-Württemberg dann vor China wieder auftauchen, dann werden natürlich in China Erinnerungen wach an historische Ereignisse, an die sich in Deutschland leider niemand mehr erinnert. In China ist das natürlich ganz anders. Ne? Für China ist das eine Motivation, diese Politik einer politischen Stärke ohne imperial auszugreifen, dann als Leitlinie zu machen.
Soweit zum Boxeraufstand. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer gilt, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.